ARD.
Mit Anke, Engelke und Christian, Teesels im Winter früh. Und du, Liebling, wie war der Tag? Oh. Wie war der Tag? Oh. Wie war der Tag, Liebling?
Das Gute ist, dass dieser Anfangssong gerade jetzt im Winter besonders gut passt. Dann
ja,
ist es Winter, Frühling.
Ja, für den Sommer ist er Quatsch, ne? Stimmt.
Ja, also da passt er besonders gut.
Ja, jetzt ist er am Ziel. Stimmt.
Ja.
Und ist im Winter, Frühling. Mhm.
Und es hat ja sowas Schunkelndes an sich. Und gerade habe ich gedacht, ich könnte mir vorstellen, mal so eine Shanty-Version davon zu machen. Weißt du? Okay. Also ich wünsche mir das, dass Santiano vielleicht mal so eine Version machen können für uns.
Ich glaube immer noch, dass sie Santiago heißen, aber okay. Du bist fest davon überzeugt, dass sie Santiano heißen.
Ja, die heißen Santiano, das weiß ich doch. Hm. Ja, aber von denen, ich meine, das sind auch Norddeutsche. Vielleicht, okay. vielleicht kann mal jemand, vielleicht wer zu den Followern von Santiano zählt oder den Fans oder vielleicht sie kennt oder Kontakte, vielleicht kann er diesen Wunsch mal herantragen an die Jungs.
Nee, so geht das glaube ich nicht. Das müssen die freiwillig, auf die Idee müssen sie selber kommen.
Ja, aber sie müssen halt gestoßen werden auf die
Nein,
Idee.
Nein, aber also. So dürfen wir, nee, ich glaube nicht, Chris. Ich glaube, das bringt Unglück, wenn man Menschen dazu nötigen muss, was zu machen. Nein. Ich glaube, das können wir nicht machen.
Naja.
Die haben auch viel zu tun. Sind die nicht ständig auf Tour? Ich bilde mir ein, ich sehe immer Plakate.
Die sind ständig am Nummer-1-Album machen. Ist ja klar, haben die keine Zeit. Und bei Florian Silbereisen und so, dann da gibt es nicht mehr viel freie Zeit zwischendurch.
Mhm. Ja. Das ist nicht unsere Welt, aber ich freue mich, dass es sie gibt.
Die gute Nachricht.
Ja, bitte.
Ich habe die Pudelmütze noch nicht verloren, seitdem du sie mir gegeben hast.
Ah,
entschuldige, die Mütze habe ich noch nicht verloren.
Okay.
Genau, du hast mir eine Mütze geschenkt, als ich bei dir war in der Woche. Und ich hatte wirklich im Bus in Baden-Baden, habe ich meine Mütze liegen lassen.
Wir haben in der Folge meine zuvor, Pudelmütze haben wir sogar. Darüber
meine
gesprochen.
Ich weiß, ich habe jahrelang keine Mütze mehr liegen lassen. Und genau an dem Tag, und zwar, weil es so warm war. Ich musste meine Jacke ausziehen, ich musste den Schal ausziehen, ich musste die Mütze im Bus ausziehen. Und dann gab es eine Vollbremsung. Ich wartete schon an der Tür, um auszusteigen am Bahnhof Baden-Baden. Mhm. Und dann gab es eine Vollbremsung. Möglicherweise habe ich dabei die Mütze aus der Hand verloren und habe es nicht gemerkt.
Ja.
Weil ich mich ja festhalten musste, um nicht durch den ganzen Bus zu fliegen. Ja. Aber keine Entschuldigung, ich habe, und das muss ich so offen zugeben, ich habe eine Mütze verloren, mal wieder.
Nein. Und da jetzt wird's interessant. Jetzt mal recherchieren. Du hast doch schon eine Vermisstenanzeige aufgegeben.
Ja.
Wie nennt man das?
Zwei
eine
Minuten später Verlustmeldung angegeben, direkt an die Stadtwerke Baden-Baden, direkt nie wieder was gehört.
Und obwohl du konntest die Mütze beschreiben, du weißt, du weißt, wie die aussieht, die ist nicht selbst gemacht, sondern da ist ein Markendingsbums, ein Beppel dran und so. Also du konntest ganz konkret beschreiben, wie sie aussieht.
Uhrzeit, Bus, alles.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen Mützen mit nach Hause nehmen, weil ist es nicht ein bisschen eklig, dass man weiß, da war der Kopfschweiß anderer dran. Natürlich wäscht man das Ding dann, wenn man es wirklich mitnimmt und stiehlt. Ist es stehlen oder ist es nur mitnehmen?
Das ist eine super Frage. Na, stehlen ist es nicht.
Nee, das ist nicht stehlen.
Auf der anderen Seite, ich finde, es ist oberste Bürgerpflicht. Ich liebe dieses Wort. Also seit ich meine Mütze verlor, da liebe ich dieses Wort. Es ist oberste Bürgerpflicht, kurz zum Busfahrer zu gehen und sagen, hier hat jemand seine Mütze verloren. Und wenn der Busfahrer sie bekommt, es war ein männlicher, dann gibt er das ja auch abends ab. Mhm. Und dann müsste ich sie eigentlich wiederbekommen. Und wenn man sie dann mitnimmt, obwohl man weiß, da hat irgendeine arme Sau, irgendein Depp seine Mütze verloren, dann lasse ich sie zumindest liegen.
Oder ich bin gerade in großer Not. Bei mir läuft es gerade überhaupt nicht gut. Ich kann mir keine Mütze leisten. Mhm. Wollen wir es nicht einfach positiv sehen, dass du jemandem eine Freude gemacht hast mit der Mütze?
Ja, also du meinst jemand, der sie stiehlt. Der
ist nicht gestohlen. Vielleicht hast du da gerade jemanden glücklich gemacht, ohne es zu wollen und ohne es zu wissen. Aber vielleicht kann das Wissen dich jetzt entärgern. Und guck mal, was für eine schöne neue Mütze du hast von mir.
Ja, aber die andere war halt auch schon ziemlich cool.
Das war eine Bommelmütze, da war oben.
Und auch nicht günstig, und die war auch nicht günstig. Okay. Und die war echt cool. Und ich habe mir.
Ich kenne die wahrscheinlich von Fotos. Ich muss mal einfach auf deine Kuhfotos gucken.
Oh, das weiß ich gar nicht genau. Also so oft habe ich ja wirklich nur im Winter an. Und aber die, Weißt du, was ich hätte machen sollen?
Hm?
Ich hätte, du hast das ja manchmal gemacht, dass du so kleine Namensetiketten einnähst in Klamotten.
Ja.
Und du hast mir mal welche geschenkt.
Habe ich dir welche stecken lassen?
Meine ich, ist aber 10 Jahre her.
Okay.
Oder länger.
Hast du nicht benutzt?
Und ich, nein, nicht für diese Mütze. Und jetzt wünschte ich, da wäre dieser Namensstecker. Ja. Eigentlich müsste man das in jede Mütze machen, denn dann könnte man eine Telefonnummer einsticken und bekommt vielleicht sogar einen Anruf, wenn überhaupt jemand dieses Etikett entdeckt. Aber was helfen würde, wenn ich jemanden sehe in der Stadt, und die Stadt ist ja nicht so groß, und ich sehe diese Mütze.
Erkennst du deine Mütze dann?
Ja, sofort. Die Frage ist nur, ist es meine Mütze? Oder ist es, okay, jetzt kommt's. Ist es die gleiche Mütze nur? Sprich, jemand anders hat vielleicht auch eine Mütze?
Oder ist Fabrikat.
Es dieselbe Mütze? Habe ich es richtig verwendet?
Ja, und wenn es dieselbe ist, aber ich möchte nicht, dass du dann in der Fußgängerzone von Baden-Baden einem fremden Menschen eine Mütze vom Kopf reißt.
Das wäre das erste Mal, dass ich das richtig verwendet habe, das gleiche und dasselbe. Ja. Was sagst du? Warum spreche ich so hoch?
Weil du dich sehr freust.
Weil ich mich so freue. Und jetzt stell dir mal vor die Situation. Ich gehe hin und reiß der Person die Mütze vom
Mach
Kopf.
Mach es nicht.
Gucke sofort rein und das Etikett ist nicht da. Mhm. Unangenehm.
Sag mal, wieso ist die denn so besonders? Die war doch nicht gestreift oder bunt oder bommelig irgendwas. Was war denn daran so besonders? Und im Übrigen ist es das...
Ja, was war da sogar besonders?
Fabrikat übrigens. Dasselbe Fabrikat.
Das gleiche Fabrikat.
Ist das gleiche Fabrikat. Und wie kommst du darauf, dass deine Mütze teurer war als die, die ich dir jetzt geschenkt habe?
Na, vielleicht sind die gleich teuer, aber so diese Pudelmütze mit Bommelmütze, die sind nochmal 5 bis 10 Euro teurer.
Ich weiß, wie man Bommel macht. Sollen wir das nächste Mal, wenn du hier bist, zusammen einen Bommel machen und auf die draufnähen? Bist du dann glücklich?
Nein, mir geht's ja gar nicht um den Bommel.
Na, bis eben klang so, als sei das Alleinstellungsmerkmal und das Wichtige.
Naja, in dem Fall hatte ich halt einen Bommel, aber...
Ja, kriegst einen Bommel, aber so richtig funky. Und dann ist die unverwechselbar und wenn du sie nochmal verlierst, was nicht passieren wird, oder wieder verlierst, dann findest du sie sofort wieder und kannst meinetwegen in der Fußgängerzone die zurückholen.
Mann, ich will in meiner Bäder-App, will ich jetzt den Papierkorb finden. Ah, zuletzt gelöscht. Boah, ey, das ist wirklich, es dauert aber Ewigkeiten. Denn ich habe sie ja fotografiert und jetzt gucke ich, ob ich sie gerade dir einmal zeigen kann.
Wie viele Mützen wohl im Jahr gefunden werden in einem Bus?
Naja, okay, also ich finde das irgendwie nicht. Gelöscht. Ich gebe jetzt
mal
Pudelmütze ein.
Im
ich gebe jetzt mal bei den Bildern gebe ich eine Pudelmütze ein. Mhm. Ja, kriege ich nichts.
Ja, Pudelmütze.
Egal, Pudelmütze. Mhm. Ja. So, aber die Situation wäre wirklich krass. Entschuldigung, die freundliche Version.
Ja.
Darf ich mal Ihre Mütze kurz sehen?
Entschuldigung,
wo haben Sie die her?
Wo haben Sie die? Oh, das ist aber, stell dir mal vor, du wirst angesprochen von ihr. Schrecklich, mach es bitte nicht. Mach es bitte nicht. Aber wirst du jetzt dranbleiben und nochmal irgendwo anrufen oder nachfragen?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich werde das nochmal offiziell checken. Weil privat haben Sie mich nicht, ich habe eine Mail geschrieben an die angegebene E-Mail-Adresse. Mhm. Von denen habe ich nichts gehört. Jetzt gehe ich aber auch noch mal den offiziellen Weg. Denn irgendwie glaube ich, ich kriege die wieder.
Ich frage
das
mich,
eigentlich. Ich bin ich eigentlich der Hoffnung.
Ja, das ist auch gut. Man muss positiv denken. Ich frage mich, wie viele Lieblinge schon etwas verloren haben, eine Verlustanzeige aufgegeben haben und das Verlorene wiederbekommen haben. Ich frage mich, wie hoch da die Prozentzahl ist.
Ich habe noch nie irgendetwas, was ich verloren habe, wiederbekommen. Da war die Brotdose vom Bergdoktor war dabei.
Ach Mann.
Ja, wirklich. Andere Mützen. Ich habe noch nie über eine Verlustmeldung etwas wiederbekommen. Und das kann ja wohl nicht sein, dass die Welt so schlecht ist. Ich habe aber inzwischen mich gefragt, da war ich übrigens, als ich schon, bevor ich bei dir war, auf dem Weg zu dir, habe ich mich schon gefragt, warum haben Pudelmützen eigentlich einen Bommel dran? Was ist das?
Wofür ist ein Bommel?
Man fragt sich ja auch manchmal irgendwie, wenn ich so eine Pudelmütze mit Bommel trage in der heutigen Zeit, ist das auch ein bisschen albern?
Nein.
Oder ist das cool? Was soll der Bommel eigentlich da oben? Hast du eine Idee? Also ich habe es recherchiert.
Du hast es recherchiert?
Genau.
Okay, ich würde sagen, damit man einander auf dem Schulhof besser ärgern kann, damit man die Mütze sofort am Bommel vom Kopf zieht und dann einmal mit der Mütze auf den Kopf haut.
Das war die wichtigste Begründung.
So Bommel. Ja, ich habe natürlich keine Ahnung.
Das war die wichtigste Begründung. Hast du
um
gleich
zu wissen,
richtig
was,
gelegen?
Nein. Was oben ist? Nee.
Nein.
Um zu wissen, vielleicht nur zum Spaß.
Auch nicht. Also pass auf. Früher wurden Mützen ja also gestrickt.
Ja.
Ne? Wenn man diese Mützen also so höher strickt oder länger strickt, dann entsteht oben automatisch so überschüssiges Material. Und mit diesem Bommel hat man diese Mütze so sauber zusammengefasst und fixiert. Das ist ein so ein Grund, weil es einfacher war, so abzuschließen mit einem Bommel oben.
Du weißt gar nicht, was ein Bommel ist.
Mit dem Restmaterial.
Du weißt, ein Bommel ist eine Kugel aus Wolle.
Ja, genau.
Ja, aber die muss man extra herstellen. Die entsteht nicht einfach, wenn man fertig ist mit Stricken.
Aber so fing es an mit den Bommeln. Und oben kann man aus dem Material, kann man dann eine Kugel formen?
Nein, kann man nicht. Ein Bommel wird mit einer Pappscheibe hergestellt.
Das kann ja sein. Dann hat man
oder
vielleicht auch eine
Bommel
Pappscheibe gehabt.
Oder meinst du Bommel einfach als ein rundes Ende?
Nee.
Nicht der klassische Bommel?
Doch, der klassische Bommel, dieser kleine Ball.
Ja, aber den muss man separat herstellen.
Ja, früher. Mann, wir reden von vor 400 Jahren vielleicht, als
aber
die Pudelmütze erfunden wurde.
Die Technik ist, aber die ist und bleibt die, wenn ich dir die jetzt erklären würde, die ist so zum Erklären kompliziert, ist ganz leicht zum Herstellen. Wir können wirklich beim nächsten Mal zusammen Bommel machen. Das
früher konnten die, Mamutschka das. Naja, der Bommel sah ja auch vielleicht nicht so rund aus wie heutzutage, verstehst du?
Okay.
Das war vielleicht so ein behelfsmäßiger Bommel.
Ja.
So. Zweitens, warum hat man diese so hoch gemacht, diese Mützen? Weil wärmere Luft ist ein wunderbarer Isolator und eine höhere Mütze bedeutet, du hast mehr warme Luft im Kopf und sie drückt weniger auf den Kopf. Besonders wichtig bei Kälte, Wind, Schnee, bla bla bla. Sie drückt nicht so doll und es entsteht mehr Hitze darüber. Ein Grund für eine Pudelmütze. Weißt du? Und früher hatten natürlich vor allem Seefahrer solche Dinger auf oder Leute, die im Berg gearbeitet haben oder auch beim Militär. Und dann war so ein Bommel auch irgendwie so eine Art Griff, damit man so diese Mütze schnell greifen konnte oder sowas. Und natürlich war auch damals ein Bommel schon Erkennungsmerkmal. Ja, aber ich fand es interessant, dass der Bommel dann auch irgendwie Sinn machte oder wie der Bommel überhaupt entstanden ist. Im Gegenzug dazu, diese flachen Mützen sind natürlich modern, wärmen nicht so sehr und mehr Druck auf den Ohren.
Druck auf den Ohren. Ich mag das ja, dass meine Mützen auch über die Ohren gehen. Als es so richtig kalt war vor 2 Wochen, da war ich so glücklich über meine Mütze.
Ja.
Dass die so stramm ist an den Ohren. Ich mag das wirklich sehr gerne. Ich bin zur Arbeit gefahren mit dem Fahrrad, weil wir um die Ecke drehen. Und ich konnte das nicht fassen, dass ich während der Fahrt meine Mütze ausgezogen habe, meine Jacke, meinen Schal, während des Fahrens und dann alles vorne in den Korb gestopft,
ja,
dass das Wetter so umgeschlagen ist und plötzlich war mir die Mütze zu heiß und ich brauche jetzt irgendwie eine Übergangsmütze, die nicht so mich nicht direkt zum Schwitzen bringt. Ich habe auch Spiel übrigens noch unter der Haube.
Okay.
Und deswegen wird mir so schnell warm auf dem Kopf. Und das ist wichtig, weil dort die meiste Wärme den Körper verlässt über den Kopf. Wir müssen den Kopf bei Kälte wirklich schützen.
Ja.
Aber Christi, das kann nicht wahr sein, dass du dazu recherchiert hast. Ich habe dazu auch recherchiert. Das ist mein Thema heute.
Okay. Ist das dein Thema heute?
Ich bringe jemandem bei zu stricken. Ich bringe gerade jemandem bei zu stricken, allerdings auf Englisch und merke, habe ich da Lücken? Weiß ich ganz oft nicht, wie ich das auf Englisch ausdrücken muss. Schon alleine, wir sprechen von der linken Masche und der rechten Masche, ne?
Mhm.
Ist dir das ein Begriff?
Also linke Masche, rechte Masche, ja, aber nicht auf Englisch.
Aber weißt du, wie eine linke Masche aussieht und wie eine rechte Masche aussieht?
Ja, ich habe ja mal gestrickt in der Schule.
Ja.
Ja, aber sehen diese Unterschiede, die sind doch nur einfach verkehrt dann, also seitenverkehrt.
Also eigentlich stimmt das.
Also,
eigentlich stimmt, was du sagst, denn eine linke Masche sieht, wenn man sie umdreht, rechts aus und umgekehrt. Das ist ja das Phänomen.
Also ich würde jetzt auf den ersten Blick nicht sagen, das ist eine linke Masche, das ist eine rechte Masche.
Ach, das kannst du nicht sehen. Also bei der linken Masche ist vorn, wenn du die separierst, siehst du, dass da eine Schlaufe ist und vor der Schlaufe läuft nochmal so ein Teil der Wolle entlang. Und das sieht aus wie eine Perle so von der Seite. So haben wir uns das jetzt gemerkt, denn die linke Masche heißt im Englischen Pearl, aber nicht P-E-A-R-L, sondern P-U-R-L.
Aber trotzdem, geiler Eselsbrücke.
Ja, das ist die Eselsbrücke gewesen. Für
Was heißt Eselsbrücke nochmal auf Englisch?
A bridge for donkeys.
Das ist
eine Brücke. Und das ist wirklich interessant, jemandem Stricken beizubringen in einer anderen Sprache. Auf Deutsch wäre das problemlos. Habe ich auch schon bei vielen Menschen gemacht. Im Englischen war es jetzt wirklich schwierig. Und dann konnte ich so gar nichts erzählen übers Stricken, habe ein bisschen was gelesen. Es haben einfach Männer angefangen mit dem Stricken vor einigen Jahrhunderten. Männer konnten stricken. Das kann ruhig wieder zurückkehren oder diese Tradition, die müssen wir nochmal erwecken. Stricken macht Spaß. Stricken ist sehr, sehr beruhigend und es kommt was Schönes bei raus. Wenn du möchtest, kannst du auch einfach nur rechte Maschen, also ich hatte jetzt als ich jetzt das gerade gemacht habe mit der Freundin, hatte ich so den Eindruck, die rechten Maschen fielen ihr nicht so leicht wie mir, aber generell habe ich den Eindruck, rechte Maschen gehen leichter als linke. Du musst bei der linken
Masche... Als Rechtshänder wahrscheinlich. Als Rechtshänder fallen die einem leichter.
Ach so.
Ja, ich glaube, dass das damit
zu tun hat. Das wäre jetzt mal spannend zu wissen, ob Linkshänder lieber linke Maschen stricken. Das hat damit, glaube ich, überhaupt nichts zu tun. Aber was für eine interessante
Frage. Aber warum nicht? Aber ich meine, das macht doch total Sinn.
Nein, du musst da nicht umgreifen oder so, sondern du musst einfach den Faden einmal nach vorne holen bei der linken Masche und bei der rechten Masche bleibt der Faden hinten. Ich kann dir das gerne mal zeigen in der Praxis. Das ist wirklich spannend. So.
Dann machen wir mal ein schönes Insta-Reel draus, weißt du, wie du mir Stricken beibringst.
Ich mache das wirklich.
Nein, da können wir einen Hunderteiler vor allem draus machen. Das ist eine super Idee für so eine Insta-Aktion.
Ja.
Dann strickt die ganzen Lieblinge stricken dann auch mit. Mhm. Genau, jeder strickt einen bestimmten Schal und dann kommen wir ins Guinness-Buch, weil wir den längsten Schal Deutschlands gestrickt haben.
Das sind Aktionen, die mir so egal sind, aber ich mache natürlich mit.
Und deine Aufgabe wäre es, die eingeschickten Teile der Lieblinge, wir legen das zentimetermäßig, legen wir das genau fest, diese machen. Und dann ist es so ein Quilt-Schal, so ein Patchwork-Schal. Ja? Und du würdest aber die Aufgabe haben, alle 20, 30 Strickteile dann Christi, zusammenzufügen.
Wann soll ich das nochmal genau machen?
Im Sommer.
Ja, da freue ich mich drauf, dass ich dann unter kiloweise Strickteilen
im Sommer?
Ersticke. Naja. Nee. Aber pass auf, das Stricken... Also es gibt natürlich wie immer zu allem irgendwie eine Sage. Alles läuft hinaus auf Ovids Metamorphosen, habe ich manchmal den Eindruck. Alles geht irgendwie dahin zurück. Und so auch das Stricken, stell dir vor. Die seltsam aber so steht es geschrieben. Die Sage besagt.
Seltsam aber so steht es geschrieben.
Die Sage sagt, dass Arachne Tochter eines Färbers war und darin total gut war. Die konnte ganz gut Stoffe und Garne färben. Und alle waren beeindruckt von ihr und irgendwann begann sie auch zu weben und sie war wahnsinnig talentiert. Und wurde aber ein bisschen hochmütig, weil Menschen sie so lobten und sie sich selber so toll fand und sagte, oh, ich webe die schönsten Stoffe und die schönsten Teppiche, ich mache das so gut, ich bin die Größte. Und das verbreitete sich, die Nachricht, dass es da eine junge Frau gäbe, die so gut sei im Weben. Und man lobte sie auch, weil sie das gut macht. Und sie sagte, naja, aber eigentlich könnte ich in jedem Wettkampf könnte ich gewinnen. Und alle Leute sagten, naja, dann tritt doch mal gegen deine Lehrerin an. Hä, wie Lehrerin? Ich habe mir das selber beigebracht. Nee, aber du hast das doch von Athene gelernt, der Göttin der Weberei. Nee, habe ich gar nicht, hat Arachne gesagt. Das habe ich mir ganz alleine beigebracht. Ich bin die Größte und Beste. Und das hat auch Athene gehört. Die ja wirklich die Göttin der Weberei war, die hat das gehört und hat gesagt, na, der zeige ich's mal, der hochmütigen Arachne, der Angeberin, verkleidete sich oder morphte sich, ich weiß nicht, wie die das damals gemacht haben, morphte zu einer Greisin am Stock und kam zu Arachne und sagte, hallo, willst du gegen mich antreten? Ich kann auch super schön weben. Und dann sagte Arachne, nee, ich will gegen Athene antreten, gegen die es angeblich am besten kann. Aber ich bin doch Athene. Oh Quatsch, bist du doch überhaupt nicht. Die soll selber kommen. Na, und dann hat sie ihre Identität gelüftet und hat gesagt, ich bin's, Athene. Und los ging der Webewettstreit. Und dann haben sie miteinander gewebt oder gegeneinander gewebt vielmehr. Und Athene, so Classic, in Germany we call it a Klassiker, hat... So schöne Szenen und dann geschmückt mit so Olivenblättern. Hat sie wunderschön gemacht. Hat sie gut gemacht. Und Arachne, das freche Ding, hat Kritik geübt, hat mehrere Bilder gewebt und hat Kritik geübt an der griechischen Götterwelt und hat gezeigt, dass da Sodom und Gomorra herrschen, dass die Männer die Weiber verführen und junge Mädchen an sich nehmen und Sex und Drugs und Rock'n'Roll, das hat Arachne alles auf diesen Teppichen verewigt, ja?
Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ja, in der Götterwelt.
Kommt aus Griechenland, ist auch belegt. So, und dann hat, naja, aber ehrlich gesagt, gar nicht so dumm. Die hat auch Machtmissbrauch thematisiert auf diesen Dingern. Also die war durchaus kritisch und berechtigterweise kritisch.
Wie hat sie das wohl gemacht? Mit was für Bildern?
Ja, vielleicht ich meine, das so ein Typ, der nach einer Frau grapscht oder weiß ich nicht. Oder Gelage, bei denen klar ist, dass nur die Wohlhabenden Spaß haben können und
ja, aber da muss ich ja noch kritisieren. Also da muss ja auch noch Kritik dann auch noch
rein. Na, weiß ich nicht, mit Sprechblasen und da stand drin Arschloch oder so. Ich weiß es doch nicht, Chrissy.
Na, aber das macht doch Sinn. Also das kann ich mir jetzt auch gut vorstellen.
So, da gibt es natürlich unendliche Zeichnungen und Gemälde und so von. Ich habe da so ein paar gesehen. Also, das sieht aus nach Gelagen und nach so. Das war so mein vager Eindruck. Und das machte die Athena aber stinksauer. Und dann hat sie gesagt, ich verfluche dich. Und da gehen jetzt so, die Meinungen auseinander, aber so die Geschichten. Mal las ich etwas von einem giftigen Trank, von irgendeinem Fingereisenhut, von irgendeinem Gewächs. Und dann verfiel sie in einen Schlaf. Dann gibt es auch die Variante, dass sie die zu Melancholie verflucht hat, die Arachne. Und die dann wahnsinnig traurig war, melancholisch. Okay. Und dann gibt es aber auch die, und das ist die, glaube ich, so eingegangen ist in unsere Geschichte, dass sie zu einer Spinne verwandelt hat, in eine Spinne verwandelt hat, Arachne. Daher auch das Wort Arachnophobie.
Wow.
Und deswegen sind die Spinnen auch so gut im Weben. Oder deswegen verbindet man das damit, dass die ja so schöne Netze spinnen können, weben können, die Spinnen. Und dann sind wir irgendwann beim Stricken. Also da gibt es irgendwie eine Brücke zum Stricken. Aber ich fand die Geschichte erstmal ganz gut, oder?
Ja, würde man nicht denken.
Auch sowas, wenn man gefragt wird, wenn du auf eine einsame Insel gehst und du darfst nur ein Buch mitnehmen. Sagen natürlich alle, dass sie eigentlich Proust mitnehmen wollen.
Genau.
Aber die Metamorphosen fände ich fast interessanter. Weil
bei
das,
mir?
Ich, ja. Ja, bei dir wäre es was.
Stricken für Anfänger.
Ach, Chris, ist so ein ganz dünnes Heftchen. Ist doch ein
Ja,
Blatt.
Aber wer weiß, wenn man nicht so helle ist wie ich und dafür ein bisschen länger braucht.
Aber du bist ja 40 Jahre auf der Insel.
Dann Stricken für Fortgeschrittene.
Mit Muster, Norweger Muster.
Norweger Pullover.
Boah, habe ich mir mal angetan. Das ist das Schlimmste für mich, wenn da hinten die Fäden weiterlaufen, weil vorne, weißt du, Party in the front, Business in the back, umgekehrt. Business in the front, Party in the back. Ehrlich gesagt, beim Strickpullover ist es anders als bei einem Mullet, als bei einem Fukuhila. Da ist die Party vorne, aber hinten ist die Arbeit.
Okay.
Und beim Fukuhila ist vorne die Arbeit, ne? Ist Business in the front und Party in the back, weil hinten das Haar länger ist.
Ja.
Ich liebe das, ich liebe Mullet. Hast du rausgefunden, was das mit der Eselsbrücke auf sich hat?
Ich weiß nur, was es auf Englisch heißt.
Nämlich?
Ich kann es nicht aussprechen. Es tut mir leid, wirklich.
Schön, dass wir beide Englisch-SpezialistInnen sind. Ja, so
das
peinlich.
Wort, also ich finde, es gibt mehrere Wörter.
Buchstabier's mal und ich schreibe
es auf. Ja, die langweiligen sind aid memoir, da haben sie es aus dem Französischen. Dann device to aid memory.
Nein.
Das sind aber die langweiligen Sachen. So, und dann gibt es das Wort, das fängt vorne mit einem M und dann nach einem N. Mnemonic, jingle. Mnemonic. MN, Mnemonic. Schon mal gelesen, aber ich
das
weiß
M
nicht.
Das M ignoriert man, das ist ja wie bei dem KN.
Mnemonic. Ja, wahrscheinlich, genau.
Denn es heißt Mnemonic ja nicht Knitting, Jingle. Sondern es heißt Knitting.
Ja.
Stricken.
Ja, also Mnemonic. Okay, warte mal, man kann es sogar aussprechen lassen. Hier, Achtung, glaube ich.
Mnemonic.
Von wo kommt denn das? Das ist lustig, von wo wird denn das ausgesprochen? Hä?
Immer von oben.
Ja, könnte ich. Ich schließe mein Telefon mal an.
Ja, gerne.
Ah, wir haben eine Britin, die heißt Emma.
Ja, grüß dich.
So, Achtung.
Mnemonic.
Die ignoriert das M.
Matthew kommt aus Amerika.
Ja.
Mnemonic.
Mnemonic.
Russell kommt aus Australia.
Grüß dich.
Mnemonic.
Okay, und dann haben wir Aditi, der kommt aus Indien.
Mnemonic.
Und jetzt kommt bitte was Deutsches. Mnemonic.
Snowdog, aber das ist nur ein Name aus Großbritannien.
Mnemonic.
Wie? Ja,
also Mnemonic.
Auch Mnemonic.
Mnemonic.
Also das M wird ignoriert, wie das K bei Knitting oder bei Knight. beim Ritter. Okay, gut. Oder knowing me, knowing you. Das heißt ja nicht knowing me, knowing you. Sondern knowing you. Oh, Chrissy, ich habe mal wieder die, ich habe mal wieder die Nils Landgren Fassung gehört von knowing me, knowing you. Es gibt ja eine ganz, also es gibt eine Sammlung von ABBA-Songs, die Nils Landgren, der schwedische Posaunist, der großartige, gecovert hat. Mir wird da ein bisschen zu viel gerappt im Hintergrund, aber eigentlich sind das ganz tolle Fassungen. Oh, hab ich mir vorgenommen, auch mal wieder zu hören. Die hatte ich dir geschenkt, die CD, ne?
Nee, ich glaube nicht. Die mit ABBA.
Auf die wartest du auch seit 40 Jahren, ne?
Ich habe Peanuts, die Weihnachts-CD von Peanuts-Musik.
Lief die bei euch?
Dieses Jahr nicht, weil ich war quasi nicht zu Hause, um die zu spielen. Ja, weil wir mussten, glaube ich, zu viele alte Bergdoktor-Folgen nachholen. Und da kam ich nicht dazu, Weihnachtsmusik zu hören. Oh, ja, deswegen, was soll's. Okay, Mnemonic Rhyme kann man auch sagen.
Mnemonic Rhyme, okay.
Und dann ist als zweites, als Merkhilfe allerdings, ich weiß nicht, was Eselsbrücke noch sein kann, außer eine Merkhilfe, aber es gibt einen zweiten Eintrag und der heißt Memory Hook. A catchy word phrase as a help to remember learning content. Memory Hook. Eselsbrücke. Eine Eselsbrücke bauen to create a mnemonic device. Das klingt
ist
so technisch,
alles
oder?
Blöd. Was haben wir Glück mit unserer Eselsbrücke? Manchmal muss man die deutsche Sprache feiern. Was haben wir Glück?
Ja, aber dann mit Gendern kaputt machen, deutsche Sprache kaputt machen. Meh, meh, meh.
Also wir feiern die deutsche Sprache. Eselsbrücke ist ein Spitzenwort. Ja. Ich bin so glücklich, dass wir Lieblinge nicht gendern müssen. Mich nervt gendern so hart.
Das war übrigens mein Liebster. Ich habe ja vor 2 Tagen habe ich ja mit Harald Schmidt aufgezeichnet.
Erzähl.
In Köln. Und zwischendurch ging es dann kurz mal ums Gendern. Ja. Und dann sagte ich zu ihm irgendwie so, ich gendere ja. Und jetzt war das sein Gesicht so abgestürzt. Da hat er jeglichen Respekt vor mir verloren. Es war ein so lustiger Moment. Und weil er machte sich gerade so ein bisschen lustig, weißt du, über Wokeness und Gendern und so. Ich sag, ja, ich gender ja. Und er so, was es war. Es war so witzig. Wirklich. Und da hat er gedacht, warum sitze ich hier mit dem Typen?
Oh nein, und da hat er abgebrochen. Kim. Das
nein.
Interview? Nein.
Er hat durchgezogen. Er hat so getan, als habe er noch Spaß gehabt, bis zum Schluss.
Aber hattet ihr es schön?
Ja, es war einfach ganz schön. Es war, man kann doch gar nicht sagen, was es war. War es ein Gespräch? Es war eher so ein Cruisen. Ein
durch
Wort
die Themen.
Ja, ein Wort gibt es andere. Das hatte weder Anfang noch Ende, noch Sinn und Verstand. Aber es war natürlich ganz herzig. Und weißt du was? Der ist nur 2 Wochen im Jahr fürs Traumschiff unterwegs. Der ist nur bei einer einzigen Folge pro Jahr dabei. Weil er keine Zeit hat ansonsten.
Ich muss mich erstmal sammeln. Ich wusste, dass er da mal mit zu tun hatte. Aber ist der festes Band?
Ja, der ist Mitglied.
Crewmitglied?
Ja, der ist Crewmitglied. Nee. Ich weiß nicht, welche Position, ob er der erste Offizier ist oder so. Aber er ist nur bei einer Folge im Jahr dabei. Und da habe ich gedacht, krass. Und ich dachte, er hängt permanent, wie Udo Lindenberg zum Beispiel, auf Kreuzfahrtschiffen rum die ganze Zeit.
Udo
und
Lindenberg
dreht.
Ist auf Kreuzfahrtschiffen?
Und, ja, der hat auf mehreren Kreuzfahrtschiffen ein Zimmer.
Ach, Christi, manchmal redest du so viel Unsinn.
Der fährt dauernd auf Kreuzfahrt, Udo Lindenberg.
Der
lebt
im Atlantik
das.
In Hamburg.
Ja, und auf dem Atlantik manchmal. Im Atlantik und auf dem Atlantik.
Ehrlich, das ist ein Kreuzfahrt.
Der
das ist ein Kreuzfahrer.
Der nee, liebt Kreuzfahren.
Passagier. Und Harald Schmidt ist nur 2 Wochen. Also das heißt, aber wo fährt denn der dann hin? Nicht in die Südsee?
Doch, wo auch immer gedreht wird. Mhm. Irgendwo in der Welt. Und ich dachte, der macht sich so ein schönes Leben und dreht jetzt permanent fürs Traumschiff. Aber, also da war ich überrascht. Okay, Mnemonic auf jeden Fall heißt an sich, ich habe nachgeguckt, was heißt denn das Wort an sich?
Ja.
Und da steht es mnemonisch. Offensichtlich gibt es das auch als deutsches Wort.
Ja.
Dann Eselsbrücke, Gedächtnisstütze, Merkhilfe. Es ist also einfach ein Fachterminus, der vermutlich aus dem Griechischen oder Lateinischen kommt oder so. Also es hat wirklich nur diese eine Bedeutung.
Das geht alles zurück auf Ovids Metamorphosen.
Und noch spannender.
Da gab es die Göttin Mnemonic. Wie heißt die Tante? Mnemonic. Und daher kommt Monika. Ist doch alles ganz einfach.
Und jetzt ist aber die Frage, was heißt Bommel? Was heißt Bommel auf Englisch?
Da feiern wir das deutsche Wort, weil es auch so ein bisschen
super
onomatopoetisch ist, weil man so Bommel. Man sieht den Bommel vor sich, wenn man das Wort sagt.
Noch mehr sieht man ihn, glaube ich, im Englischen.
Nämlich?
Also oder das Wort.
Nämlich?
A bubble.
A bubble. Ja, stimmt, das ist besser.
Nee, es ist nicht besser, aber es ist auch gut. A bubble.
Aber die zwei
Bubble ist noch wackeliger als Bommel.
Das stimmt. Bommel.
Wirkt fester. Eher geerdeter. Bommel. Wirklich
von all den Sachen, die wir hier behaupten, irgendwann mal in Angriff zu nehmen, möchte ich das jetzt aber wirklich vor Zeugen und Zeuginnen, vor den Lieblingen sagen, ich werde dir beibringen, wie man einen Bommel macht. Das ist idiotensicher. Das kannst du, das kann ich, das können wir alle.
Ja.
Bommel machen macht Spaß, das lernt man auch in der Schule, irgendwie schon in der dritten Klasse oder so. Das ist so eine Freude, das können die kleinsten Kinder.
Ja.
Und wir werden ein paar Bommel machen.
Okay,
und
machen ein paar Bommel.
Was genau hast du dagegen, dass ich dann einen Bommel bei dir auf die Mütze mache?
Ja, wenn der organisch sich anfängt, weil eine Pudelmütze, also die Mütze, die du mir jetzt gegeben hast, das ist ja so eine flache Mütze, eine moderne, da kann man keinen Bommel ranmachen.
Nö.
Man muss schon, nein.
Von den Mützen, die ich dir angeboten habe, ich habe dir 5 Mützen angeboten aus unserem Mützenkorb.
Ja.
Die hätte ich alle verschenken können, die werden hier nicht mehr gebraucht. Chrissy, eine davon war flach und hatte einen Bommel obendrauf.
Ah,
die,
echt?
Die war gehäkelt.
Aber ich dachte, die müsste halt so ein bisschen nach oben gehen, wie diese Kaspermütze, damit da einfach sich Wärme einfach bilden kann.
Mhm.
Aber okay, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich bin ja kein Experte, vielleicht irre ich mich auch. Aber ich glaube, Bommel braucht oben ein bisschen Platz, also so Bommel, damit sich der Bommel organisch einfügt in die Mütze.
Ja,
aber
verstanden.
Das können wir ja nochmal dann sehen.
Mhm.
Also ein Bobble oder ein Pompon, das ist ja auch das schöne Wort. Kommt Pompom das aus dem Französischen
super.
Am Ende?
Ja.
Ein Pompon, ein Pompon.
Pompon.
Ja, oder da gibt es einen zweiten Eintrag. Möglicherweise auch so regional. Heißt es zum Beispiel im Schottischen, allerdings männlich oder auch weiblich, die Bommel. Kennst du das? Man kann sagen der Bommel oder die Bommel.
Oh,
das wusste ich nicht.
Wie haben wir es denn jetzt gesagt?
Ja.
Der Bommel. Ich habe gesagt,
ich sage auch
wir machen
der Bommel.
Einen
Bei
Bommel.
Mir ist der Bommel männlich.
Ja.
Und umgangssprachlich regional gibt es noch Tourie. T-O-O-R-I-E. Zum Beispiel im Schottischen. Ein Tourie. Das ist auch ein Bommel. Ein Tourie.
Mhm.
Oder manchmal auch Plural Bobbles.
Ich finde, soll ich sagen? Ich finde Pompom am schönsten.
Pompom.
Pompom
ja,
klingt
weiß.
Super schön.
Aber Pompom ist auch dieser Mob, gell, in dem man so seine beiden Hände steckt. In den die russische Gräfin Anastasia.
Ich hatte auch mal so ein Ding zum Umhängen.
Der heißt
nee, glaube ich nicht. Heißt es Pompom? Nee, Pompom würde ich auch sagen, heißen diese Puschel mit den Cheerleader rumwedeln. Sind das nicht auch Pompoms? Nein.
Nur ja. In
Kopf.
Nein, könnte sein. Aber wie nennst du denn die Muff?
Ein Muff ist das.
Muff.
Mhm.
Ah, nicht ein Pompom. Es ist ein Muff.
Mhm.
Okay. Ich weiß auch, wie viele Bollen wir machen.
Nämlich?
14.
Warum?
Weil wo haben wir sonst traditionell Bommel, die dann auch Bollen genannt werden?
Ja.
Auf dem Bollenhut aus dem Schwarzwald. Diese roten Kugeln auf den Hüten.
Und das sind 14?
Ja, und zwar sind es genau 14, weil sich 14 Bollen gleichmäßig so in zwei Reihen zu je 7 auf diesem runden Hut anordnen lassen. Und weil der Hut dann am stabilsten ist.
Ach, die sind nicht nur Verzierung?
Nein, die sind natürlich, in erster Linie haben sie eine Bedeutung. Rote Bollen heißt, ich bin eine unverheiratete Frau. Und schwarze Bollen, ich bin eine verheiratete Frau. Und das Kuriose ist, alle verbinden diese Bollenhüte. Wenn man sich mal so denkt, wie kurios ein Bollenhut ist. Da ist eine Person und die hat einfach 14 von diesen riesen roten Kugeln auf dem Kopf. Das ist strange eigentlich, wenn man mal genauer drüber nachdenkt.
Ja.
Und die schwarzen Bollen waren für verheiratete Frauen und die mussten also so groß sein, damit man auch von Weitem schon erkennt, was Sache ist. Ja, also so. Und es gibt nur 3 Orte im Schwarzwald, bei denen das Tradition war. Aber mittlerweile denkt die ganze Welt, das gilt für den gesamten Schwarzwald. Dabei war es einfach nur Gutach, Kirnbach und Reichenbach. 3 Orte oder Gemeinden im Schwarzwald, wo das wirklich Tradition ist. Oder
und jetzt
war.
Siehst du, wenn du ein Foto siehst, eine Postkarte als Tourist oder Touristin kaufst, steht da ein Schwarzwaldmädel und hat so einen Bollenhut auf dem Kopf.
Ja, aber es sieht ja auch geil aus. Ich finde die Hütte ja auch irgendwie total abgefahren. Also manchmal fahren wir so auf dem Weg zum Bodensee. Ja, da fahren wir so ein bisschen da, so bei Offenburg, Querland, bis du dann irgendwann zur Autobahn kommst.
Da stehen die am Straßenrand.
Nein, und dann fährst du durch diese Orte durch und da sitzt immer so eine Plastikpuppe auf einer Bank und begrüßt dich in diesem Ort. Wahrscheinlich ist es Gutach, ich bin nicht ganz sicher. Und die sitzt da halt und dann freue ich mich jedes Mal, wenn ich an der, wie so eine Schaufensterpuppe, die auf der Bank sitzt, vorbeifahre, weil sie einfach diesen Bollenhut aufhat. Und es sind tatsächlich 14, weil das als handwerklich stabil gilt und optisch ausgewogen.
Aber die werden doch nur an den Rand genäht.
Der ganze Hut ist voller Bollen. Der ganze Hut. Die Bollen türmen sich so ein bisschen auf.
Ach so.
Ich verstehe nicht mal die Beschreibung gleichmäßig in 2 Reihen zu je 7, weil das sieht aus wie so ein ganzes Wust. Was wie Berg so Berg nach oben geht.
Die ist ja so eine Torte, oder? Der Hut ist doch eine Torte im Grunde.
Eine Torte, ja.
Ja.
Ja. Ja, und noch mehr bohren geht aber nicht, dann wird er instabil oder zerstört. Man könnte sich ja übertrumpfen.
Aber der Hut besteht nicht aus Beulen. Es gibt schon einen Hut als Basis und auf dem Hut werden die getackert.
Diese Dinger darauf gemacht, die sind dann aus Wolle. Die sind immer aus Wolle, die Beulen.
Woraus denn sonst?
Ja, mehr weiß ich auch nicht genau.
Schokolade?
Ich habe noch was Lustiges für dich. Nein, und das will ich dir seit Jahren, nicht seit Jahren, das ist Quatsch, das will ich dir seit Monaten vorspielen.
Ach, wie schön, spiel's mir vor.
Pass auf, du kennst doch Florentine Holzinger.
Oh ja, aber ich habe noch nie eine Inszenierung von ihr gesehen. Da hat niemand eine Klamotte an, da spritzt viel Blut und es wird Motorrad gefahren und es ist ein Vagina-Festival eigentlich. Ja. Hast du schon mal eine Inszenierung von ihr gesehen?
Also sie ist ja eine Choreografin und Tänzerin und ist halt auch Liebling des deutschen Feuilletons. Mhm.
Ich möchte unbedingt mal was von ihr sehen. Man muss das sehen, das ist wichtig.
Nein, das ist nicht wichtig.
Nee?
Also nein. Ich glaube, mein Freund Andi, der liebt die ja.
Ja.
Der war ja vor kurzem da und das habe ich, glaube ich, auch mal so erzählt. Und er saß in der ersten Reihe. Ja, und da wird's
wurde
ein bisschen,
voll gespritzt mit Zeug. Nee,
sie waren aber nackt, die Frauen. Und die Bühne war so leicht schräg.
Ja.
Und wahrscheinlich auch mit Plastik und vielleicht Wasser. Auf jeden Fall rutschten sie so in Richtung erste Reihe mit geöffneten Beinen.
Und Andi hatte freie Fahrt ins Wochenende, Blick ganz bis zum Mandeln.
Ja. Also das ist Florentine Holzinger. Aber wirklich hochgeschätzt und preisgekrönt. Und wird jedes Mal wie Theatermacherin des Jahres oder Choreografin des Jahres. Was auch immer. Auf jeden Fall. Ich hab ja Dirk Stermann, diesen österreichischen Kabarettisten, und du warst auch in seiner Show Guten Tag Österreich oder Guten Morgen Österreich, wie heißt die? Willkommen Österreich.
Willkommen.
Du warst ja auch in seiner Show zu Gast, erst letztes Jahr. Und mit dem habe ich ja letztes Jahr 25 in Wien gesprochen.
Ja.
Und es ging auch ein bisschen so um Talkshows oder wie viele Fragen vorbereitet sind. Und dass die besten Gespräche ja die sind, die jetzt nicht so vorbereitet sind und wo man nie weiß, worauf es hinausläuft. Und dann fiel ihm Florentine Holzinger ein, mit der er einmal einen Abend, und zwar eine Tanzveranstaltung zusammen, moderiert hat.
Mhm.
Und die dann auch später bei ihm in der Sendung war.
Ja.
Und diesen einen Ausschnitt muss ich dir einfach kurz mal vorstellen.
Ja, bitte.
Weil man wirklich, ich muss kurz gucken, ob wir es hören.
Mhm.
So, warte kurz.
Und sie ist wirklich toll, irgendwie und sehr radikal. Sie hat mir damals bei dieser Performance hat sie gesagt, ich möchte dir, meine Idee ist, ich fahre mit Roll, du liegst am Boden, hast eine Betonplatte auf dem Bauch liegen und ich fahre ganz schnell mit Rollschuhen um dich herum mit einem Vorschlaghammer in der Hand und irgendwann, wenn keiner damit rechnet, schlage ich voll zu. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber jedenfalls, als sie bei uns in der Sendung war und das war sehr spektakulär und das war eben auch so für unsere Sendung von irgendwie ganz spannend, weil dann haben die anderen zu mir gesagt, hast du mit ihr geredet, dass sie irgendwas macht, wenn sie bei uns zu Gast ist? Und dann habe ich gesagt, na, das habe ich nicht. Dann habe ich sie gefragt, willst du irgendwas, was du machen kannst, performen kannst? Dann hat sie gesagt, lass mich kurz überlegen. Und dann ging sie weg, kam nach 10 Minuten, klopfte sie an unser Türchen. Ich habe gesagt, komm bitte raus, ich habe eine super Idee. Und dann hat sie gesagt, schau, wir machen es so, ich tanze auf Spitze, das habe ich jahrelang nicht mehr gemacht. Und dann plötzlich reibe ich mir so den Bauch und die Leute merken so, es geht mir nicht gut. Und dann ziehe ich den Rock runter und scheiß euch ins Studio. Und dann habe ich gesagt, ich kann das. Das habe ich schon oft gemacht, ich kann auf Befehl, das kann ich, das ist Training. Gesagt, ja, aber ich weiß nicht, das würde rausgeschnitten werden. Und das fand sie dann total spießig. Das war dann das erste Mal, dass ich dachte, okay, vielleicht sind wir die Spießer eigentlich.
Ja, oder? Sie ist
glaube ich nicht.
Ja, also ja, sie lebt in einer eigenen Kunstwelt, halt, sagen wir mal so.
Okay, ist das lustig oder ist das lustig? Ich meine, ich finde es so wirklich, als sie das erzählt
hat. Ich kann das nicht fassen.
Ich weiß, und ich will dir das seit Monaten, will ich dir diesen Ausschnitt vorspielen. Ich habe heute zum Glück dran gedacht.
Oh Gott, aber wie interessant auch, dass er, und so bin ich auch, Mist, dass er sofort denkt, er ist das Problem. Er ist der Spießer. Die macht das richtig. Ja. Weißt du, die versteht Kunst richtig. Und wir sagen, nee, das kannst du nicht machen. Das schneiden wir raus. Du kannst nicht ins Studio kacken. Das geht nicht.
Ja, aber
und
es ist
sagt,
schon.
Natürlich, ich kann das auf Kommando.
Aber es ist schon irre einfach. Ich meine, das ist doch irre. Also.
Ja, ich mein, aber.
Ja, und ich meine, und ich war gespannt, wie du darauf reagierst, ja. Die Frau, die es ja okay findet, wenn man auf der Bühne in Handtaschen pinkelt. Und das ist quasi die Fortentwicklung. Und möglicherweise hättest du es gar nicht so kurios gefunden, sondern einfach künstlerisch wertvoll.
Ja.
Also möglicherweise. Aber
ja, ist ja nochmal was anderes, wenn es nicht Teil der Inszenierung auf der Bühne ist, wenn das in einem Fernsehstudio stattfindet. Aber guck mal, ihre Welt hat diese Grenzen gar nicht. Die unterscheidet nicht zwischen einem Theater und einem Fernsehstudio. Wenn das zur Performance gehört, dann gehört das dazu. Aber ich habe den Versuchsaufbau oder den Performanceaufbau der Betonplatte nicht verstanden. Da sollte Dirk Stermann auf der Bühne liegen, auch in eine Betonplatte.
Auf dem Rücken, auf dem Bauch eine Betonplatte.
Und die Frau auf der Betonplatte, auf ihm drauf.
Ich glaube, sie fährt ja mit Rollschuhen außen rum und mit einem Vorschlaghammer.
Und haut dann auf die Betonplatte.
Ja, so habe ich es verstanden.
Weißt du, das ist ja nicht nur eine Erschütterung, das tut doch auch weh, wenn du da liegst, hast eine Betonplatte auf dem Bauch und da haut einer drauf mit dem Vorschlaghammer.
Ja, aber Schmerz ist, okay, muss man gucken, wie hieß dieser Spruch?
Von ihr?
Nein, von Katharina Schöllack. Ich weiß nicht, ob du die Schöllacks kennst.
Na, die von den Langspielplatten.
Ja, Katharina Schöllack ist die Chefin der Tanzschule.
Mhm. Okay, welcher Tanzschule? Muss schon sagen, welche.
Der Tanzschule Galant.
Der Tanzschule Galant, und wo ist die?
Die ist in Berlin.
Und warum soll ich die... Christi, du sprichst in Rätsel.
Ja, am Kudamm ist die. Okay. Am Kudamm 77 aktuell.
Das ist die Tanzschule aus der Serie. Mann, du kannst ich überlege gerade, ich kenne eine Tanzschule bei uns, gegenüber vom Gloria ist eine Tanzschule. Also ich bin gerade in der Innenstadt von Köln und denke, welche meint er denn jetzt? Ach so, du meinst die fiktive Tanzschule.
So ist es richtig, es ist eine fiktive Tanzschule.
Und so heißt die, und die Chefin heißt Schöllack. Also das ist dafür, dass ich Annette Hess-Fan bin, das ist gerade eine richtig unangenehme Situation, weil ich diese Reihe nicht verfolge.
Ja, aber Annette Hess kennt dich ja auch und die weiß ja auch, dass du solche Sendungen jetzt nicht unbedingt immer guckst, dass du für sowas wenig Zeit hast.
Ja. Okay. Ich dachte immer, das seien Jahreszahlen und nicht Hausnummern.
Das sind auch Jahreszahlen. Es fing an mit 59.
Und du hast es gerade so dargestellt, 62. Dass es auf dem Kudamm 67 sei.
Nein, im Kudamm 77. Das war nur der Sendungsname. Mhm. Okay, so, ich muss jetzt nur ganz kurz, ich versuche gerade aus meinen Dokumenten, versuche jetzt einfach nur dieses eine Zitat, was ich nicht falsch zitieren möchte, zu finden. Das hat nämlich Katharina Schöllack gesagt, dieser Satz. Hm. Ich weiß ihn jetzt auch auswendig wieder.
Okay.
Oh Gott. Ihr Satz ist, die ist ja so knallhart, ne? Die ist ja so die Familienmatriarchin, die damals nach dem Zweiten Weltkrieg diese Tanzschule aufgebaut hat. Natürlich auch ein Geheimnis hat, das sie mit sich rumträgt aus der Nazi-Zeit. Ja, und dass sie totschweigen möchte. Totschweigen ist ganz groß in der Familie. Und die ist einfach knallhart, sich selber gegenüber, aber auch anderen. Mhm. Und ihr Satz ist, Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Knallharter Satz.
Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt.
Ne? Also wenn du so lange trainierst, dass es wehtut und schmerzt. Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Mhm. Und deswegen kam ich auf Schmerz, weil du sagtest, ja, das muss ja wehtun.
Ja,
und die
stimmt.
Holzinger sagt auch, Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Das ist ein solch brutaler Satz.
Ja, okay.
Okay, ja. Ja, kann ich nur empfehlen. Allen, die die Kudamm-Staffel noch nicht gesehen haben, ich finde, das ist großartigstes Fernsehen. Das ist so toll. Irre. Damals auch, man muss auch sagen, Claudia Michaels, hast du mit ihr mal gedreht? Mit Claudia Michaels?
Claudia Michaels, nee. M-m.
Die wirkt so widerlich, dass man nicht vorstellen kann, dass sie privat nett ist. Und mir ging es genauso bei Jörg Hartmann damals in Weißensee, der den Falk gespielt hat, diesen Stasi-Mann. Der war so widerlich in der Serie, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der privat nett sein kann.
Das sagt so viel Schönes aus über verschiedene Facetten des Berufes. Fängt an bei den Schauspielenden, ne, die das in Kauf nehmen, dass man sie ätzend findet, weil sie eine hässliche Figur spielen, einen Charakterarsch, und geht bis zum Casting. Oder geht auch natürlich in dem Fall zu Annette, die da ja auch immer großen Wert drauf legt, dass die Rollen gut besetzt sind. Dass dann gesagt wird, komm, wir nehmen jemanden, der vielleicht als Sympathieträger gilt, und den oder die Leute lieben oder mögen oder gerne sehen oder schätzen. Und dann sagt Carsten, ja, wir besetzen genau so. wir nehmen jetzt die und die oder den und den. Und da werden die Leute alle denken, oh, mag ich gerne. Und dann sind das so Arschkrawatten.
Ja, aber jeder weiß ja letztendlich, dass der privat vermutlich ja ein total netter Typ ist. Aber die Wirkung auf mich ist wirklich, der kann ja gar nicht nett sein, weil der die so in Perfektion verkörpert hat, diese Rolle. Ja. Das Gleiche ist natürlich für den Siegel Hans. Ja? Da kannst du dir nicht vorstellen, dass der nicht irgendwie deinen Ultraschall lesen kann. Oder ja, er hat jetzt auch wieder in der zweiten Folge oder in der ersten Folge der neuen Staffel auch wieder Fachbegriffe
da rausgehauen.
Und dann denkst du irgendwie, wirklich, wir haben uns so auf dem Sofa angeguckt und was, okay, Alter, das muss man auch erstmal hinkriegen, das auswendig zu lernen. Das ist aber so ganz selbstverständlich. Und der ist es auch, das muss man sagen. Der Siegel Hans, der ist der Bergdoktor, auch der in Perfektion verkörpert.
Du hast doch mit ihm schon gesprochen. Wird er wirklich angesprochen im Bus, dass jemand sagt, ich habe hier Schmerzen, können Sie mal gucken?
Ja, nee.
Nein.
Ich glaube, sowas Ähnliches habe ich mit ihm mal besprochen vor ein paar Jahren, kann ich mich aber nicht mehr daran erinnern. Aber es passiert natürlich immer wieder, aber ja, aber sicherlich nicht ganz so häufig. Nur dennoch, klar, ab und zu, wenn es mal so drauf ankommt und man überlegt nicht groß, würde man sofort sagen, du weißt doch, du kennst doch Erste Hilfe, du weißt doch, was zu tun ist. Würde man sofort denken,
ja,
weil er das wirklich, wirklich toll verkörpert. Das ist großes Kino. Aber ich will dich nicht langweilen.
Nein, tust du nicht.
Mit dem Bergdoktor. Ich habe jetzt auch erst bis zu diesem Zeitpunkt erst zwei der bereits verfügbaren drei gesehen.
Quälst du dich da nicht selber so ein bisschen?
Nee, es muss auch, ich will nicht müde sein. Es muss auch passen. Also davon gibt es eine 8 im Jahr und, und der Zeitpunkt muss auch sorgfältig ausgewählt werden. Und deswegen, naja.
Was isst du dabei? Snackst du dabei?
Schokolade ist nicht im Haus.
Schokolade ist nicht im Haus.
Mit Absicht nicht. Ich versuche mal ein paar Tage ohne zu sein.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, die Sache war ja die.
Selber zwingen musst.
Ja, ich hatte
wenn sie da wäre, würdest du sie essen.
Die Sache war die. Ich hatte ja diese Phase schon begonnen. Da kam dein Geschenk.
Oh, das da habe ich
mit den ganzen Lakritzkugeln in Schokolade umhüllt. Da habe ich gesagt, alles klar, ich muss es gerade noch verschieben um eine Woche. Jetzt muss erst mal die Packung leer werden. Denn es geht ja nicht, dass ich 4 Wochen keine Schokolade esse und im Schrank sehe ich immer diese Dinger.
Ja.
Nein, also da habe ich es dann wieder verschoben.
Okay.
Ja, und als ich bei meinen Eltern in Lübeck war, jetzt habe ich, da ist ja dann auch immer Marzipan. Also es ist ja auch, da liegt ja überall Marzipan rum auf den Straßen in Lübeck. Das ist ja das Krasse.
Ja, ja.
Da, du kannst ja gar nicht vorbei. Und im Wohnzimmer meiner Eltern noch mehr. Und da habe ich dann kurz 2 Tage ausgesetzt und jetzt mache ich aber gerade weiter. Okay, zum Schluss, falls du noch was hast.
Nein.
Habe ich noch eine kleine schöne Geschichte aus den Metropolitan Diaries.
Ach, die lieben wir.
Aus dem New Yorker. Ja, diese Kulturzeitschrift sozusagen aus Amerika. Und da gibt's
die immer so, im Kiosk hier inzwischen, glaube ich, 20 Euro kostet.
Ah ja, gibt es die auch noch im Kiosk hier manchmal? Ja, gibt's ja.
Okay. Am Bahnhofskiosk.
Ja, da sind so kleine Cartoons drin ab und zu, aber vor allem so, ja.
Gute Essays.
Gute Essays und kleine Geschichten und Kurzgeschichten und.
Tolle Theaterkritiken, tolle Filmkritiken, Buchkritiken. Also ich lese das eigentlich sehr gerne, aber es ist zu teuer. Ja.
Und die LeserInnen, die schicken halt immer so kleine Geschichten ein, die sie in der Stadt New York erlebt haben und die werden dann abgedruckt.
Und es sind eigentlich Serendipity-Geschichten?
Manchmal. Manchmal, ja. Ja, oft wenn es eine positive Geschichte ist, wenn dir etwas Positives widerfährt, mit dem du gar nicht gerechnet hattest, dann wäre es Serendipity.
Also das, ich frage mich, wie die Redaktion das kuratiert, ob da jemand sitzt und sagt, die ist zwar wahnsinnig traurig, die Geschichte, aber die ist gut und wichtig. Oder
ich glaube, alles geht.
Schon, ne?
Ja. Am schönsten ist, wenn sie eine kleine Pointe hat, dann wirkt sie natürlich am stärksten. Und ich möchte dir diese von Neil ganz kurz erzählen. Der heißt Neil Hyduk. Und er hat geschrieben eine Geschichte. Es war Februar. Sie hatten Schneesturm mit bis zu 30 Zentimeter Neuschnee, war angekündigt und er verließ die Arbeit früher und ist dann ganz vorsichtig nach New Jersey rübergefahren, also aus Manhattan vermutlich. Während seine Scheibenwischer quietschten, Schnee und Eis an den Fenstern klebte und er fuhr dann auf dem Cross Bronx Expressway Richtung Osten, der war noch verstopfter als sonst. Ja, Lastwagen ächzten zu beiden Seiten seines klappernden Toyotas, seine Finger waren eiskalt, seine Zehen waren fast schon eingefroren und er dachte immer nur die ganze Zeit, ich muss nach Hause kommen, bevor es so richtig losgeht. Und er kam dann schließlich zu seinem kleinen roten Bungalow, wie er hier schreibt, nur einen Steinwurf entfernt von der Thorg's Neck Brücke Und der Schnee zu diesem Zeitpunkt reichte ihm bereits bis zu den Knöcheln. Und dann ist er rein in die Wohnung, hat sich Handschuhe, Mütze, Schal, Mantel, Pullover, Hose ausgezogen, die Schneestiefel ausgezogen. Und dann sah er dieses ungemachte Bett. Ja, aber natürlich die Wärme verlockte ihn. Denkt aber zunächst mal, ich überprüfe erst mal meine Nachrichten. Und es gab eine von Theresa, der 92-jährigen Witwe an der Straßenecke. 92 Jahre alt. Und die hatte ihm raufgesprochen. Und sie sagte nur einfach mit verzweifelter Stimme, rufen Sie mich an.
Was?
Und er schaute zu seinem warmen Bett hinüber. Aber dann war da ja Theresa und draußen tobte dieser Sturm und sie war ganz alleine. Also hat er sich wieder Hose, Pullover, Mantel, Schal, Stiefel, Handschuhe angezogen und ist rausgegangen. Und auf dem Gehweg lagen etwa 15 Zentimeter Schnee. Also balancierte er so auf den Reifenspuren, wie er schreibt, in der Mitte der Straße. Der Wind brannte in seinem Gesicht und dann kam er an, am Ende des Blocks und hämmerte an ihre Tür. Theresa, rief ich.
Ja.
Ich zitiere ihn jetzt mal wörtlich. Keine
Theresa!
Antwort. Theresa! Rief ich erneut. Der Fernseher dröhnte. Lag sie vielleicht ausgestreckt auf dem Boden? Ich ging nach nebenan und rief nach Kathy, eine Nachbarin von Theresa. Ja, und dann sagt er, Theresa kann die Tür nicht öffnen. Wahrscheinlich ist sie gestürzt. Kathy hatte einen Schlüssel. So, und dann sind sie rübergegangen, haben die Wohnung aufgeschlossen. In der Ecke ihres ordentlichen Wohnzimmers saß Theresa in rosa Jogginghose und Pullover zusammengerollt in ihrem Sessel, den Kopf gesenkt, die Daily News auf dem Schoß. Ich schaltete den Fernseher aus. Theresa wurde da wohl wach. Erschrocken blickte sie auf. Kathy, Neil, sagte sie. Wie lautet ein anderes Wort für Kohl mit 5 Buchstaben?
Ist das lustig.
Ich weiß, auch das ist einfach so eine schöne Geschichte. Ey, voll die Panik. Du denkst, die 92-Jährige liegt da tot. Und sie, Kathy, Neil. Anderes Wort für Kohl mit 5 Buchstaben. Süße Geschichte, oder?
Ja.
Ja, die hat mir auch große Freude gemacht.
Du, ich sag's jetzt, bevor es Ärger gibt.
Okay.
Ich fahre nach London.
Okidoki, when?
Und ich guck mir Brian an.
Du guckst dir Brian an. Mhm. Da bin ich ja gespannt, wie du den findest.
Ich weiß, du hattest mir die Ballettschuhe auch vorgeschlagen noch.
Oh, the ballet shoes.
Und Into the Woods. Aber ich habe mich für Brian entschieden.
Ja, ist die Nummer sicher. Dann, für mich ist das auch einfach viel entspannter, als wenn ich noch irgendwie Rechenschaft ablegen muss, warum ich ein Stück gut fand, was du nicht so gut fandest. Wobei ich es mir nicht vorstellen kann. Okay, du guckst Brian Cranston in All the Way, in dieser seelenlosen Bühne.
All My Sons.
All My Sons, nicht All the Way. Ja, diese Bühne, die einfach sehr karg ist und gar nicht so Südstaaten-Flair versprüht. Ich bin super gespannt.
Ich auch. Ich achte natürlich nicht so sehr auf Bühne und Licht und so weiter. Das, was dir immer so sehr schnell auffällt und so. Du hast so ein Bühnenauge.
Man muss auf eine Bühne achten.
Ich lasse das auf mich wirken. Das ist für mich immer ein Zusammenspiel all dieser Gewerke. Also nicht, ein Stück besteht ja nicht nur aus Licht. Und aus Lichtdesign und Lichtkunst, sondern da muss ja alles ineinander greifen. Ich werde berichten.
Ja, also ich finde es großartig, dass du gehst, weil er ist ja mehr oder weniger mein Lieblingsschauspieler.
Ja.
Aber ich habe es mir noch nicht leisten wollen. Es ist wirklich teuer. Ich habe aber die Hoffnung, dass gegen Ende des Runs, dass das günstiger wird. Und dann gucke ich es mir auch an.
Aber ist das nicht unlogisch? Werden dann nicht immer mehr Leute denken, oh, jetzt schnell noch, ich muss das noch gucken. Und
dann haben schon sehr viele gesehen.
Ja?
Ja, dann haben es schon sehr viele gesehen. Gegen Ende wird es oft günstiger.
Das wusste ich nicht. Also ich hatte nur wieder so viel Ehrfurcht und Respekt vor den Menschen, die da auf der Bühne stehen oder die da arbeiten. Aber vor allen Dingen vor den Menschen, die auf der Bühne stehen, die man ja sieht und den man ja ansieht, oh Gott, es ist Madney, ich spiele heute 2 Vorstellungen. Ich muss zweimal diesen ganzen Chamon da runterballern. Also ich habe da großen Respekt vor, auch in diese Gefühlswelt dann jeweils einzutauchen. Und Brian Cranston ist ja ein hervorragender Schauspieler, da gibt es ja keinen.
Der ist irre und es wird bestimmt toll. Und es wird bestimmt richtig cool.
Und ich muss einfach auch mein All My Sons Trauma überwinden. Also ich bin da, dadurch, dass wir es in der Schule gelesen haben, bin da natürlich ein bisschen geprägt, frustriert. Ich mochte das nie. Das Stück.
Ja.
Da muss ich jetzt auch, durch.
Ja. Ich habe es ja einmal gesehen und fand es okay, aber es ist nichts, von dem ich gesagt habe, ja, das braucht man oder so. Mhm. Aber Bryan Cranston zu sehen ist ein Ereignis und ich bin sicher, das wird richtig cool. Und
für alle, die mit dem Namen
nicht, gespannt.
Ja, ich freue mich auch drauf. Für alle, die mit dem Namen nichts anfangen können, das ist der Hauptdarsteller aus Breaking Bad. Mhm. Das Gesicht werdet ihr alle kennen. Und vielleicht kennt ihr ihn auch als Schauspieler. Ich bin wirklich gespannt und hatte so ein bisschen, ich habe kein schlechtes Gewissen, aber habe so gedacht, Mensch, jetzt gehe ich dahin und lasse Chrissy zurück. Das ist, gehört sich nicht. Und dann habe ich überlegt, soll ich ein Opfer bringen? Soll ich ein Opfer bringen, um mich zu strafen und mich besser zu fühlen? Soll ich mir das Playbill unterschreiben lassen? Nee, es gibt ja doch.
Na, im Gegensatz zu New York, wo es ja die sogenannten Playbills gibt, die komplett inhaltslos sind, die einfach nur als eigentlich ein kleines Kunstwerk, man sammelt sie ja und sie sind Kult, aber da steht ja gar nichts drin.
Es ist nur Werbung für Restaurants, es sind nichtssagende Interviews und nur, es sind ja maximal dann 4 Doppelseiten, die sich auf das konkrete Stück beziehen
Wenn
und vorne
überhaupt,
das Cover.
Meist gibt es keine einzige Seite, die mit dem Stück zu tun hat. Diese Doppelseiten hat nur
die
Cast, einfach die Besetzung und dann auf 10 weiteren Seiten.
Nichts hat mit dem Stück zu tun, nur Besetzung und woher man die Menschen kennt, die auf der Bühne stehen, woher man auch die Chefs der jeweiligen Departments kennt und wem sie den Abend, das ist auch neu, das hat sich, ich weiß auch nicht, wann begann das, dass das dann in der Beschreibung und auch in der Biografie dann steht, wem sie den Abend widmen.
Naja, manchmal machen sie das ja. Das wiederum finde ich ja persönlich und auch wirklich gut.
Das erzählt ein bisschen was.
Ja,
ne?
Während der Rest einfach, wo jemand Stage Manager schon war, auf irgendwelcher Provinzbühne, das finde ich ist sehr wertschätzend, dass man ihn mit reinnimmt. Mhm. Aber wenn das ein Großteil dieses Programmheftes bildet, dann ist das echt öde. Und ich habe mir ein Programmheft für Paddington gekauft. Das ist leider so ein größeres. Da sind keinerlei Fotos drin von der Produktion, sondern nur Probenfotos. Interessiert keine Sau Probenfotos. Ja. Und
aber wie sollen sie es machen?
Kostete 10 Pfund und ich habe es einfach nur bereut. Und lauter, natürlich siehst du, wer gespielt hat, darum ging es ja vor allem. Und dann sind aber auch irgendwie der Stage Manager und der Product Designer und ellenlang einfach nur diese Fakten. Und kein Mensch liest sich das jemals durch, außer diese Menschen.
Aber guck mal, vielleicht ist das ein schönes Programmheft, das es gibt bei All My Sons.
Ja.
Und dann hole ich dir eins.
Ich möchte auch gerne eines
Und soll ich das unterschreiben lassen von ihm? Soll ich dann am
Ja, ich will einfach soll nur, dass ich, du, weil du machst ja sowas nicht.
Ich mach
und,
das nicht.
Na, und du musst da ein bisschen Durchhaltevermögen haben.
Soll ich das machen?
Na, ich habe das noch nie gemacht.
Wie lange dauert das? Wie lange muss ich denn da stehen und warten?
Alles von 20 Minuten bis 2 Stunden, keine Ahnung.
Auf Sarah Jessica Parker, auf wen hast du, auf Mary Lou, auf wen hast du da gewartet?
Ich habe auf alle gewartet schon.
Ach du.
Auf Nicole Kidman habe ich gewartet. Nicole Kidman war, das
und
war
Und hat
toll.
Sie dir was unterschrieben?
Ja, klar. Nicht nur unterschrieben, auch zugelächelt. Und jetzt kommst du. Mit Al Pacino habe ich High Five gemacht.
Ja, aber eigentlich wolltest du ihm eine scheuern, weil der Abend so schlecht war.
Nee, der nicht. Das war das Stück Huey, ein Zwei-Personen-Stück. Das war okay. Von Eugene O'Neill, das war okay. Nur das andere, China Doll, das war so Grütze. Nein, also das war ganz schön. Und dann mit ich vergesse gerade seinen Namen, der war immer in diesen Oscar-nominierten Film. Und mit dem habe ich mich auch wirklich ein bisschen noch unterhalten. Das war so toll, der mit Audra McDonald in Frankie und Johnny gespielt hat. Mhm. Der ist auch in diesem Water, die Oscar-Gewinner. This Dingens of Water.
Ach, von Julianne, what's his name? Ach so.
Wie heißt denn das? Wie heißt der Film mit Water, wo das Wohnzimmer unter Wasser, das ist so diese erste Einstellung, Kameraeinstellung. Da ist ein ganzes Wohnzimmer, aber wie unten im Meer.
Und geht es da um dieses Monster?
Nee, er war irgendein Wächter, irgendein Polizeiwächter. Oh Mann, wie heißt denn dieser Film Water of Water? Das Wissen Water. Oscar-Gewinner. Wie heißt denn dieser Film? Du hast diese Filme immer sofort drauf.
Nee,
The Shape of Water.
The Shape of Water, ja.
Alles klar, genau. The Shape of Water. Und das ist Michael Shannon, heißt der.
Ach, Michael der ist Shannon. So toll. Michael Shannon ist irre.
Boah, der sieht so fies aus. Aber das ist so ein wahnsinnig netter Typ.
Und ich habe mir angeguckt, wie er, ich weiß nicht, ob das dieses Architekturmagazin ist oder Vogue oder irgendjemanden in seine Wohnung lässt, in sein Haus
Echt?
Lässt.
Echt? Krass.
Und das ist sehr beeindruckend, weil das null luxuriös ist, wie der lebt.
Okay, okay.
Fast so ein bisschen traurig. Und nee, vielmehr, das macht einen so traurig, dass er so scheinbar ohne wirkliche Lust das Kamerateam da durchführt. Aber ich glaube, das ist seine Art. Oder er hat das gespielt. Aber es ist, macht, macht jetzt nicht so große Freude wie bei, doch, eigentlich macht es auch Freude, aber es ist jetzt nicht so, so eine gute Laune-Hausführung, weißt du? Schaust du dir diese Filme auch manchmal an?
Nein.
Ich glaube, da wird man auch sehr verarscht. Das sind im Leben nicht die Häuser der Superstars.
Ja, genau so ist das ganz oft auf jeden Fall.
Ich glaube, die behaupten das dann einfach und das ist einfach von ihrem Gynäkologen oder so das Haus. Aber seine Hausführung ist ganz interessant, weil das so ein verschachteltes Haus ist, das überhaupt nicht protzt. Das finde ich wahnsinnig sympathisch. Und wie er da so Zimmer eingerichtet hat für seine Kinder, die aber nicht oft da sind, das ist wahnsinnig rührend. Müsstest du dir mal angucken, Michael Shannon. Ach Gott, ja, dass dir der Name nicht eingefallen ist und mir auch nicht. Das ist ein toller Schauspieler. Hast du den mal, ja, du hast ihn auf der Bühne gesehen.
Ja, ich habe ihn auf der Bühne, er war auch vor kurzem in London, wieder auf der Bühne, aber da habe ich ihn nicht gesehen.
Und was hast du gesehen, Frankie und Johnny?
Genau, das war Frankie und Johnny in The Clair de Lune.
Und mit dem hast du gequatscht?
Ja, und wir haben im Nachhinein, er war ja erst mit Audra McDonald, meinem großen Liebling, tollste Musical-Sängerin, also ganz, die ist überragend. Und auf die habe ich ja auch gewartet und eben dann noch auf ihn. Und das war total schön und er ist so, das ist ein herzlicher, super Typ.
Also er wirkte da in dieser Hausführung, wirkte er nicht herzlich, er wirkte nicht unsympathisch, aber man dachte so, Junge, was ist, willst du einfach mal einen ganz starken Kaffee trinken oder einfach mal in den Arm genommen werden oder willst du in Ruhe gelassen werden? Das war so mein Gefühl. Ja, das müsstest du dir bitte mal anschauen,
okay,
du kennst ihn ja jetzt besser.
Ja, aber der war so... Der war ein so herzlicher, cooler Typ und ist mir deshalb so aufgefallen, weil der sieht ja eher ein bisschen fieser aus.
Mhm.
Also er hat so Augen, die sind so ein bisschen so stählern, vor denen man auch Angst haben kann. Mhm. Zeiten des Aufruhrs, das war der erste Film, den ich gesehen hatte mit ihm. Ich glaube, Leonardo DiCaprio war dabei und da war er der dritte. Okay. Große und die anderen Filme kenne ich eigentlich alle gar nicht von ihm. Take Shelter, Knives Out, Man of Steel, Nürnberg war er dabei, 2025.
Knives Out ist, glaube ich, gerade... großes Thema. Also am Set labern alle von Knives Out.
Der ist von 2019, aber der Film.
Aber es gibt jetzt einen dritten Teil. Da ist Alrighty, ja immer,
okay,
what's his name? Daniel Craig dabei.
Oh, Daniel Craig.
Und da geht es immer um irgendwie. Ist das nicht das, so ein Murder Mystery?
Es kann sein.
Mhm. Ach, das ist überhaupt nicht mein Genre, aber da wird viel drüber gesprochen.
Okay, Knives Out. Michael Shannon, ja. Also das sind tolle Begegnungen. Und die Frage ist, kann ich es dir zumuten? Ach, es wäre lustig, du und Bryan Cranston ein Bild zusammen.
Wie soll ich denn ein Bild, ach, mit meiner normalen Kamera?
Ich habe ein Bild mit ihm zusammen, auch.
Du hast ein Bild mit dem?
Ja.
Und dann hast du die Kamera selber gehalten oder hast du jemanden gebeten?
Ich bin nicht so ganz sicher, aber die Qualität war relativ schlecht. Jetzt würde ich so ein kleines Selfie-Light noch mitnehmen, das auch scharf ist. Das ist wahnsinnig unscharf, das Bild. Und aber auch mit Bryan Cranston war es ganz lustig, weil er fuhr die Woche drauf nach Berlin und hat ja auch erzählt, damals, so, where are you from, Germany? Oh, yeah, yeah. Oh, I'm going to Berlin next week for the Berlinale oder irgendwie so hat er mir erzählt.
Und hast du ihm ein paar Tipps gegeben, wo man da ganz gut essen gehen kann?
Also machen wir uns nicht vor. Es waren jetzt keine tiefgehenden Gespräche. Es war ein kurzes, herzliches, können wir kurz ein Selfie machen und würdest du das Programmheft unterschreiben? Mehr war es nicht. Und natürlich ein ganz kurzer Schnack über Berlin, aber Smalltalk halt. Ne? Vielleicht stehen auch zu viele Leute und dann sagen sie auch meist, er macht keine Fotos, er signiert nur mittlerweile. Aber damals in London habe ich ein Foto machen können mit ihm. Aber ansonsten, ja.
Ist das dieses Klischee, dass dann jemand kommt, auch von der Bühne, noch mit Headset auf dem Kopf, mit einem ganz großen Headset und sagt, Mr. Cranston will be here in 7 minutes, no pictures please, only hugging.
Manchmal sind die organisiert und haben dann auch gleich einen schwarzen Stift schon für ihn parat. Das wird dann organisiert.
Bringe ich mit, ich bringe selber einen mit.
Genau, okay. Ja.
Okay.
Ja. Und wenn es jetzt zu lange dauert und ja dann... gehst du einfach nach Hause und genießt einfach den Abend.
Ich bin jetzt schon ein bisschen
nervös,
ich merke das schon.
Das wäre cool. Du und Bryan Cranston, das finde ich gut.
Soll ich das echt machen? Okay, ich habe noch nicht, habe ich das jetzt schon zugesagt?
Nein, hast du nicht. Ich lasse es dir noch offen.
Danke.
Du musst immer denken, der hat ja diesen amerikanischen Präsidenten Lyndon B. Johnson, L.B. Johnson gespielt. Mhm. Und da gibt es auch diesen Trailer, den können sich alle angucken. Dann guckt er so in die Kamera und sagt immer diesen Satz, you know how you're gonna win an election? By not losing it. Das ist der Satz, ein typischen Bryan Cranston-Stil. You know how you're gonna win an election by not losing it. Hat er vielleicht
so
auch
gewinnt man eine Wahl, indem man nicht verliert.
Okay. Schön. Ihr Lieben, danke für heute. Das war ein ganz schönes Zusammenkommen wieder. Mhm. Wir hören uns alle am kommenden Donnerstag wieder und bitte schickt uns eure Geschichten, die erzählt werden müssen. Wie war der Tag, Liebling, @gmail.com.
Bis dann, Pompom.
Bis dann, Bubbles. Und dann haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Die
Die schönsten Krisen mit Olaf Schubert und Stefan Ludwig.
Momentan steckt so viel in der Krise.
Ja, die Wirtschaft.
Die Bundeswehr.
Die Finanzen.
Sogar die Skorpions.
Und das alles werden wir klären, Olaf.
Ja, denn Krisen können verbinden. Meine Ehekrise war die beste Zeit unserer Beziehung, weil wir uns da nämlich mal nicht egal waren.
Wir geben Tipps für schwierige Situationen.
Genau. Was ist besser, besoffen Auto zu fahren oder ins Taxi zu kotzen?
Krise kann auch eine Chance sein.
Jeder hat eine. Also nutze sie.
Wir nehmen euch an der Hand.
Nein, wir ziehen euch an den Ohren.
Ach ja?
Naja, es ist ja was zum Hören.
Stimmt, das ist ein Podcast.
Genau. Die schönsten Krisen. Jeden Montag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.